Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Pfingstmontag, der 9. Juni 2025, gleich 22.30 Uhr in wenigen Minuten. Das heißt, alle Börsen jetzt mittlerweile im wohlverdienten Feierabend. Und heute in Deutschland hatten wir ja, wie gesagt, Pfingstmontag und damit Feiertag, aber den berühmt-berüchtigten Feiertaghandel, an dem eigentlich allerdings nie besonders viel passiert. Allerdings, wenn etwas passiert, sind das dann oft, durchaus beachtenswerte Dinge und in den USA einen ganz normalen Handelstag und dennoch muss man sagen, allzu viel in den Indizes ist nicht passiert, aber bei den ein oder anderen Einzelwerten sieht das natürlich anders aus. Natürlich, die Kryptomärkte handeln auch 365 Tage im Jahr 24/7 durch, aber beginnen wir erstmal mit dem relativ umsatzarmen Handel hier in Deutschland und damit unserem DAX, der am Ende ein Minus von 130,14 Punkten oder 0,54% verzeichnete, 24.174,32 Punkte. Der Schlussstand, und da muss man sagen, Intraday sah es teilweise schon etwas schlechter noch aus. Das Tagestief war etwas unterhalb von 24.100 Punkten. Das Tageshoch lag im Bereich so von 24.290 Punkten. Und mehr oder weniger hat der DAX den fast ganzen Tag, bis auf kleinere Ausreißer eben nach oben und nach unten, in einer Handelsspanne um den Schlusskurs verbracht. Also immer so 120, 130 Punkte lag er den Tag über im Minus. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite, die Aktien der deutschen Börse mit einem Minus von 1,4%, dann SAP minus 1,8% und Tagesverlierer Siemens Energy. Nach wie vor muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Wir sind immer noch in der Dividendensaison. Ich habe leider nicht alle Dividendentermine vorliegen. Kann durchaus sein, dass das bei der einen oder anderen Aktie mit reinspielt. Das würde dann natürlich auf den DAX keine Implikationen, keine Auswirkungen haben, denn der Dividendenabschlag, der wird da natürlich rausgerechnet. Die deutsche Börse muss man allerdings aussagen, ob das jetzt Dividendenabschlag ist oder nicht. Wie gesagt, kann ich auf die Schnelle hier nicht prüfen. Ist aber zuletzt auch gelaufen wie geschnitten Brot, in der Spitze bei knapp unter 300 Euro. Jetzt läuft die Aktie mal so ein bisschen zurück. Sie ist im Prinzip so im Bereich 280, wo sie jetzt angekommen ist, schon ganz gut unterstützt. Wenn das nicht hält, kann es nochmal etwa 10 Euro tiefer gehen in Richtung 270. Da aber sollte sich dann ein Boden finden. Alles in allem muss man sagen, die Aktie ist sicherlich nicht krass unterbewertet, aber durchaus ein Qualitätstitel, eine der besseren DAX-Aktien. Und wenn sie mal stärker zurückkommt, wenn sie vielleicht nochmal unter 270 Euro gibt, dann kann man hier reingehen. Ich habe mich in der Vergangenheit ja schon das ein oder andere Mal zu der Aktie geäußert und eigentlich nie besonders negativ. Dann SAP, im Prinzip das europäische, das deutsche Hightech-Unternehmen. Wenn man sich anschaut, Microsoft wird dieser Tage 50 Jahre alt. Da hat der Kollege Christian Röhl ja auch in einem Podcast drüber gesprochen. Und SAP ist natürlich noch einen Tick jünger. Nichtsdestotrotz, mittlerweile werden halt auch diese ehemaligen Startups reifen Unternehmen. Und bei SAP muss man sagen, hat das ja auch sehr, sehr gut funktioniert, wenn man sich anschaut, seit dem Börsengang Ende der 1980er Jahre, die Aktie ein absoluter Star, nicht nur im DAX, wo sie ja dann später aufgenommen wurde, sondern auch am deutschen Aktienmarkt insgesamt. Zuletzt war sie ein bisschen heiß gelaufen, war schon mal bei Kursen von über 280 Euro. Ich hatte daraufhin gesagt, hier ist eine Korrektur notwendig. Dann kam natürlich auch noch Donald Trump mit seinen absurden Zöllen daher. Und das hat die Aktie kurzfristig dann auch mal richtig heftig korrigieren lassen in Richtung 210. Davon hat sie sich mittlerweile wieder fast komplett erholt, notiert noch so etwa 5% unter den Allzeithochs. Und generell muss man natürlich sagen, SAP, langfristig macht man gerade bei größeren Rücksetzern da eigentlich nicht viel falsch. Kurzfristig wird die Luft aber langsam dünn, so der Bereich 270, 280 Euro, wo wir jetzt wieder hinkommen. Das ist eigentlich fundamental gut bezahlt. Wenn die Aktie aber auf neue Allzeithochs über 280 Euro ausbrechen sollte, was ja durchaus möglich ist, dann wären das mit Sicherheit auch fette Kaufsignale. Das wären neue Allzeithochs, das sind immer die stärksten Kaufsignale. Und dann könnte die Übertreibung nach oben durchaus die Aktie auch noch in Richtung 320, 325 Euro führen. Wenn man SAP hat, wie gesagt, sollte man drin bleiben. Wenn man sie nicht hat, jetzt noch einsteigen, halte ich allerdings für etwas schwierig. Dann Siemens Energy, hatte ich ja schon öfter bekannt, dass ich hier falsch gelegen habe. Das Unternehmen hat seinerzeit ja Staatshilfe benötigt. Der Aktienkurs damals bei 7, 8 Euro. Ich hätte nicht gedacht, dass das gut geht, beziehungsweise dass das so gut geht und die Aktie sich anschließend dann verzehn- oder sogar verzwölffacht in der Spitze. Aber es ist passiert. Man muss auch sagen, diese Rettung, das habe ich auch schon öfter gesagt, war gut gemacht, weil man auch den Mutterkonzern Siemens mit ins Boot geholt hat und nicht einfach nur Staatsgeld da rausgehauen hat, wie das in der Vergangenheit öfter mal der Fall war. Also insofern muss man da auch mal den ehemaligen grünen Wirtschaftsminister loben, was bei mir selten genug vorkommt. Aber das wurde tatsächlich dann recht gut gemacht und Siemens Energy hat die Sache dann auch überlebt und wie gesagt, der Aktienkurs sich vervielfacht. Hätte ich so nicht erwartet. Bei der Rallye war ich definitiv nicht dabei, habe immer wieder hier gewarnt. Man muss aber auch sagen, man liegt halt nicht immer richtig. Bei mir ist es so, ich habe das mal tracken lassen. In 2 von 3 Fällen liege ich richtig, bedeutet aber auch in einem von 3 Fällen eben dann falsch. Und das war eben so ein Fall. Und was man auch sagen muss, ich habe zwar von der Aktie tendenziell eher abgeraten, habe aber nicht irgendwie gesagt, dass man sie groß shorten soll und so weiter, weil da hätte ich natürlich hier mir auch die Finger verbrannt, muss man jetzt im Nachhinein sagen, wenn ich das gesagt hätte, was ich zum Glück nicht habe. Und insofern, wie gesagt, hätte ich das so nicht kommen sehen, diese starke Erholung, aber habe sie definitiv jetzt auch nicht zu negativ begleitet. Und jeder, der da dabei war und der da viel Geld mitgemacht hat, dem sei an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch gesagt. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, jetzt zu den aktuellen Kursen, sie war ja vor ein paar Tagen sogar schon in Richtung 90 Euro, jetzt ist sie ein bisschen zurückgekommen, Richtung 86 Euro, ist sie natürlich sehr, sehr teuer. Insbesondere, wenn man sich anschaut, was das für eine Rallye zuletzt dann auch nochmal war, wo sie sich dann ja seit etwa April, kurz nach diesen reziproken Zöllen, jetzt fast nochmal verdoppelt hat. Und wie gesagt, ich halte da weiter die Füße still. Ich würde da nicht unbedingt shorten, aber ich würde da definitiv jetzt auch nicht mehr auf den Fahnenzug aufspringen, denn ich habe ihn so nicht losfahren sehen, aber ich denke, dass er so langsam dann auch mal in den Bahnhof einlaufen muss. Ja, die Gewinnerseite, Kiagen, BASF, Infineon. Da muss man sagen, Kiagen aus dem Bereich Laborausrüster, die finde ich derzeit allesamt spannend. Ob das eine Kiagen ist, eine Sartorius, die Vorzug- oder die Stammaktie, die wir hier in Deutschland haben. Ob das eine Dana in den USA ist, die ja auch in diese Richtung immer mehr sich entwickelt haben, weil sie ja andere Geschäftsbereiche gerne mal abspalten und an die Börse bringen. Oder eben auch eine Thermo Fisher Scientific. Der Bereich, ich habe schon öfter drüber gesprochen, der wurde natürlich in der Corona-Zeit gehypt, weil natürlich diese ganzen Labore Ausrüstung brauchten und bestellt haben, als gäbe es morgen nichts mehr. Teilweise war es ja auch so, dass die ausverkauft waren. Und dann war Corona irgendwann vorbei und die ganzen Labore waren ausgerüstet für die nächsten 1-2 Jahre schon. Alles, was einigermaßen haltbar war, Reagenzgläser, Pinzetten und so weiter, Pipetten, die musste man natürlich dann nicht wegschmeißen, sondern die hat man jetzt über die Jahre dann benutzt. Und so langsam kommen wir jetzt wieder in einen Zyklus, wo es dann eben Neuanschaffungen braucht. Deswegen denke ich, dass diese Underperformance dieser Aktien, die jetzt doch schon 2-3 Jahre anhält, nachdem sie zuvor in der Corona-Zeit viel zu hoch geschossen waren, dass die langsam auslaufen sollte. Vielleicht fehlt nochmal so ein finaler Sell-Off, gerade auch bei den Sartorius-Aktien, um hier ein Ende zu setzen. Wir haben das zuletzt bei einigen anderen Aktien gesehen, eine Celsius, die nochmal ausverkauft wurde, die sich danach super erholt hat und so weiter und so fort. Auch eine Baidu, die jetzt heute so ein bisschen im Kommen ist. Und vor diesem Hintergrund, wie gesagt, ich finde den ganzen Bereich spannend. Wenn man hier einen etwas längeren Anlagehorizont hat von mindestens 3 bis 5 Jahren, dann denke ich, fährt man mit solchen Aktien wie Kiagen, wie Dana, wie Thermo Fisher Scientific und wie auch mit den Sartorius-Aktien aus meiner Sicht gut. Und aus meiner Sicht sind das alles, wie gesagt, mittelfristige Kaufkandidaten. Bei BASF hingegen, da bin ich nach wie vor so ein bisschen vorsichtig. Generell muss man sagen, war ja mal der weltgrößte Chemiekonzern. Mittlerweile steht das auch so ein bisschen in Zweifel. War natürlich auch mal eine deutsche Ikone. Mittlerweile verlagert das Management aber immer mehr Standorte ins Ausland, macht das natürlich heimlich, still und leise und über die Zeit. Beispielsweise nach China, da sieht man auch wieder, dass diese Klimaschutzpolitik in Deutschland völlig hirnrissig ist, denn man treibt damit diese Fabriken außer Landes. Aber wenn die jetzt in China eine neue Fabrik aufmachen und in China halt die Schadstoffverordnungen viel weniger streng sind als hier beispielsweise, ja, dann ist dem Weltklima eben nicht geholfen. Dann wird hier eine Fabrik dicht gemacht. Die Leute, die dort gearbeitet haben, sitzen auf der Straße. Und in China, da freut man sich und bläst dann eben noch mehr Abgase raus. Und fürs Weltklima bringt das dann gar nichts. Also insofern völlig hirnrissige Politik. Aus meiner Sicht muss man die ändern. Bisher hat aber die neue Regierung da auch noch nicht viel getan. Und vor allen Dingen sind das ja auch Dinge, solche politischen Entscheidungen, die getroffen werden und wohl Unternehmen dann danach planen. Und die planen jetzt nicht auf Sicht von 3 Wochen oder 3 Tagen, oder auch 3 Monaten, sondern halt auf Sicht von 10, 15 oder sogar 30 Jahren. Und wenn BASF einmal diese Entscheidung halt getroffen hat, dass es hier in Europa, in Deutschland eben nicht mehr so gut aussieht und man deswegen die Standorte besser nach Asien und sonst wohin verlagert, dann wird man das so schnell nicht umdrehen können. Dann müsste man den Konzern schon den roten Teppich ausrollen, damit das Management da eine 180-Grad-Trendwende hinlegt, nicht 360 Grad übrigens. An dieser Stelle sei das Frau Baerbock gesagt. Also insofern BASF, das Unternehmen wird es überleben. Der Aktienkurs ist allerdings zusammengefaltet worden. Das erinnert mich so ein bisschen auch an die Versorger damals, E.ON, RWE, die ja auch lange Zeit so als im Prinzip Bastionen galten. Jeder, der an der Börse investieren wollte, gerade auch etwas ältere Leute, die viel auf Dividendenwert gelegt haben, die haben dann diese Versorger gekauft nach dem Motto, ja, Strom wird immer gebraucht, da kann nicht viel schief gehen. Der deutsche Strommarkt ist ja aufgeteilt unter diesen Konzernen. Und das sind dann gute Dividendenzahler und die Kursgewinne kommen noch on top. Und dann kam eben Fukushima, die Einstellung der Kernkraftwerke in Deutschland, das ja mittlerweile auch so ein Thema ist. Und jahrelange Niedergang von Aktien wie E.ON, wie RWE, wie anderen. Und das erinnert mich, wie gesagt, da BASF so ein bisschen dran. Also insofern, ich hatte seinerzeit ja auch in einem Rendezvous mit Harry mal gesagt, dass ich die Aktie, wenn überhaupt, erst unter 50 Euro anfassen würde. Sie ist damals in Richtung dieser 50 Euro gefallen, hat sich dann Richtung 60, 65 erholt. Da gab es dann hämische Kommentare. Mittlerweile steht sie bei 42, 26 und heute war sie ja der zweitgrößte Gewinner im DAX mit einem Plus von knapp 1%. Also da sieht man, ja, dass ich da auch nicht so ganz Unrecht hatte und man hier einfach nur ein bisschen mehr Geduld brauchte, um solche tiefen Kurse zu sehen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, 42, 26, das ist dann halt jetzt auch schon so niedrig, ja, dass da schon sehr viel Risiken eingepreist sind und viel, viel tiefer sehe ich die Aktie jetzt tatsächlich dann auch nicht mehr fallen. Ich denke, wie gesagt, wer sie hat, der kann sie jetzt sicherlich halten. Kurse im Bereich 40 oder vielleicht darunter kann man sogar zum Kauf vielleicht mal nutzen, aber es ist definitiv jetzt kein Top-Favorit im DAX von mir. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Infineon, hat zuletzt ja bei Marvel Technology einen Geschäftsbereich abgeworben. In der Vergangenheit hat man ja auch schon mal bei Intel einen Geschäftsbereich abgeworben. Generell muss man sagen, das Unternehmen ist ganz gut aufgestellt worden vom Management in den letzten 10 Jahren und mehr. Sah auch schon mal deutlich schlechter aus damals nach dem Börsengang. Die Aktie hat zunächst gehypt und dann war man fast insolvent. Qimonda und die ganzen Stories kennt man ja vielleicht noch und mittlerweile ein seriöses Unternehmen draus geworden. Chiphersteller gilt auch so ein bisschen als Tech-Aktie, hat ja auch Technologies im Namen, aber prinzipiell muss man sagen, Infineon ist natürlich auch in gewisser Weise ein Automobilzulieferer, weil man eben die ganzen Chips in erster Linie in der Autobranche dann liefert und insofern hängt man natürlich auch dann stark an der Automobilindustrie. Ich sage immer so, eine gesunde Diversifizierung würde zum Beispiel nicht bedeuten, dass man im DAX die Aktien von Mercedes-Benz, wie sie jetzt heißen, die frühmalige Daimler, von BMW, von VW, von Continental und von Infineon kauft, denn dann hängt man natürlich sehr, sehr stark an der deutschen Automobilindustrie, sondern da muss man sich natürlich anders aufstellen und insofern, wie gesagt, da definitiv so ein bisschen Vorsicht walten lassen. Aus meiner Sicht, es ist jetzt keine schlechte Aktie, aber sie gehört nach wie vor auch nicht zu meinen Top-Favoriten. Problem bei Infineon ist halt auch immer so, ich habe in der Vergangenheit öfter davor gewarnt, dass die Aktie deutlich unter 30 Euro fallen kann. Das hat sie dann auch zwischenzeitlich ja getan mit diesen ganzen, ja, mit dieser ganzen Zoll, mit dem ganzen Zollzirkus, den es da gab, war sie im Tief da unten sogar unter 24 Euro, also richtig eingebrochen, aber hat sich dann anschließend auch wieder sehr, sehr schnell berappelt und das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Man kann dann tatsächlich recht behalten. Die Frage ist halt, ob Anleger so schnell reagieren können. Also klar, wenn man da einen Stoppkurs drin hatte, ist man vielleicht bei unter 30 irgendwo ausgestoppt worden, aber wahrscheinlich hat man sie ja nicht für unter 24 dann gekauft. Das heißt, zunächst war das Ausstoppen oder der Verkauf richtig, mittlerweile wäre er falsch und das ist halt immer so ein bisschen das Problem, wenn es so schnelle Bewegungen gibt. Dann weiter zum MDAX. Heute mit einem mehr oder weniger unveränderten Stand ins Tagesclosing gegangen. Minus 3,35 Punkte oder 0,01% waren es. 30.871,79 auf der Verliererseite Aurubis, Hensoldt und Renk. Sieht man schon, Hensoldt, Renk, Rüstungskonzerne, die standen jetzt eher mal auf der Verkaufsliste, nachdem diese Aktien zuletzt ja durch die Decke geschossen sind. Vielleicht war das jetzt so der letzte Euphorieschub nach oben und damit ist die Herrlichkeit jetzt vorbei. Ich rechne damit schon länger, muss ich allerdings sagen. Bisher ja, hat man sie aber immer weiter gespielt. Klar, die weltweiten Kriege, auch Ukraine, Russland, toben natürlich auch weiter. Aber man muss eben auch sehen, auch die Aufrüstung in Deutschland mit diesen ganzen Milliarden und Abermilliarden, die man ausgeben will, die wird man aber nicht in einem Jahr ausgeben, sondern halt über einen längeren Zeitraum. Und insofern beflügelt das natürlich schon die Geschäfte der Rüstungskonzerne, aber eben nicht so, wie es die Börse teilweise spielt, dass jetzt hier die nächsten 1, 2, 3 Jahre das Wachstum durch die Decke geht. Und insofern gibt es da sicherlich negatives Überraschungspotenzial. Insofern, Rheinmetall war auch im DAX eher unter den schwächeren Werten. Renk und Hensoldt heute auf der Verkaufsliste im MDAX. Und dazu noch Aurubis. Ja, das ist natürlich ein Unternehmen aus dem Kupferbereich. Generell muss man sagen, ja, die spielen natürlich auch in alles Mögliche mit rein. Kupfer wird überall benötigt, vielleicht teilweise sogar auch in Waffen. Das weiß ich jetzt so genau nicht, aber generell gilt Dr. Copper, wie es ja auch gerne genannt wird, als ein Konjunkturindikator. Man muss aber sagen, die Aurubis-Aktie, die ist jetzt heute zwar um 1,9, fast 2% gefallen, hat sich zuletzt aber schön berappelt, nachdem sie zuvor aber auch stark eingebrochen war in Richtung 72, konnte sie sich dann kurzfristig Richtung 83, 84 Euro erholen. Jetzt der kleine Rücksetzer. Übergeordnet bin ich für Kupfer eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt. Und Aurubis ist sicherlich nicht die erste Wahl einer Kupferaktie. Da gibt es beispielsweise in den USA Southern Copper und so weiter, die ich dann eher mir ansehen würde. Aber wenn man in Deutschland bleiben will, dann ist das sicherlich auch eine Option. Zumal man ja auch sagen muss, es gibt ja auch noch dieses ganze Gemengelage um Salzgitter, die eine Beteiligung halten. Salzgitter, da gab es ja auch schon mal Übernahmegerüchte, wenn dann Salzgitter übernommen werden würde, ob dann vielleicht die Aurubis-Beteiligung irgendwie veräußert würde. Also da ist dann sehr, sehr viel Fantasie im Spiel und alles in allem muss man sagen, Aurubis ist nicht die schlechteste Aktie, aber wenn ich Kupfer spielen wollte, würde ich das, wie gesagt, anders tun. Die Gewinnerseite Wacker Chemie, Lanxess und Kuma. Wacker Chemie, Lanxess, also Chemiewerte heute auf der Gewinnerseite, im DAX ja auch schon eine BASF. Die sind natürlich auch allesamt sehr stark verprügelt worden. Bei Lanxess kommt noch hinzu, dass da vor einigen Wochen, mittlerweile Monaten, glaube ich, Stan Loeb auch eingestiegen war. Danach ist die Aktie ja teilweise bis auf über 30 Euro nach oben gelaufen, zuletzt dann zurückgesetzt. Das heißt, amerikanische Hedgefonds sehen hier durchaus Potenzial im Bereich deutsche Chemie. Weil diese Aktien eben so ausgebombt sind. Ich hatte das eben schon bei BASF gesagt, dass die Aktie kein Top-Favorit von mir ist, aber dass sie jetzt halt auch so niedrig ist, dass ich sie auch nicht mehr verkaufen würde. Das Gleiche gilt natürlich auch für eine Lanxess, die ich deutlich besser beispielsweise finde. Bei Wacker Chemie ist auch so eine Sache. In der Vergangenheit hatten die ja teilweise noch ihre Tochter, die da im Solarmarkt mitgespielt hat. Die haben sie ja dann so ein bisschen abgespalten. Dadurch hat man in der Vergangenheit sehr stark von Subventionen auch profitieren können. Das ist jetzt seit dieser Abspaltung vorbei. Und alles in allem, wie gesagt, Wacker Chemie, ja, es schlägt sich heute wacker, aber generell muss man sagen, übergeordnet ist das jetzt keine besonders wackere Aktie gewesen. Zuletzt eher deutlich zurückgelaufen, aber auf dem Niveau halt dann auch so ausgebombt, ähnlich wie BASF, dass ich sie zumindest nicht mehr verkaufen würde und bei deutlichen Rücksetzern vielleicht sogar eine Kaufchance gegeben ist. Ja, und ein Turnaround-Kandidat, die Aktie von Puma, heute der Tagesgewinner, natürlich zuletzt auch stark verprügelt aufgrund schlechter Nachrichten. Man hatte jetzt einen neuen CEO bekommen, der kommt von Adidas, der versucht das Ganze jetzt wieder zu drehen. Das ist nicht so einfach, muss man sagen, aber man traut sie ihm zu, so ähnlich so ein bisschen wie Nike. Und alles in allem muss man auch sagen, wenn ich eine Turnaround-Spekulation in diesem Sektor machen wollte, würde ich natürlich eher zu Nike greifen, muss ich schon ganz klar sagen. Aber Puma, wie gesagt, wenn man dann in Deutschland bleiben will, ist da sicherlich auch eine Alternative. Und generell muss man natürlich sagen, die Puma-Aktie ist natürlich aus Gründen deutlich günstiger bewertet, beispielsweise auch als immer noch ein Nike. Und insofern durchaus verständlich, wenn der ein oder andere dann vielleicht eine Puma bevorzugt. Aber wie gesagt, bei mir wäre es eher Nike. Aber ich bevorzuge auch die Schuhe von Nike, die Sneaker von Nike und gegenüber Puma. Also insofern kein Wunder, dass ich dann auch die Aktie bevorzuge. Ja, dann zum SDAX, der heute eine gute Figur gemacht hat, ein Plus von 41,17 Punkten oder 0,24%, 17.030,94, weiter auf dem Weg nach oben. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, die Aktien von Cancom, die ja zuletzt einen schönen Kurssprung gemacht hat, heute ein paar Gewinnmitnahmen, sieht aber alles in allem noch unproblematisch aus. Dennoch, die Aktie muss halt nachhaltig über die 30,50 Euro, um hier Kaufsignale zu generieren. Dann MLP, war ja auch mal im DAX vor etlichen Jahren, war ja auch mal ein Börsenstar vor noch längerer Zeit, darauf kam sie ja dann in den DAX. Seit langer Zeit war sie es jetzt nicht mehr. Zuletzt ist sie es wieder gewesen. Die Aktie ist super gut gelaufen, auch ein schöner Dividendenwert, aber jetzt auch ein bisschen heiß gelaufen. Deswegen auch hier heute Gewinnmitnahme, ein Minus von 1,8%. Wie gesagt, hinzu kommt, ich kann halt nicht die Dividenden alle prüfen. Kann durchaus sein, dass die Dividende da auch heute ausgezahlt wurde und das gar nicht so ein schlimmes Minus dann war. Und der Tagesverlierer, die Aktie von Secunet Security Networks aus dem Cyber-Security-Bereich. Und da muss man sagen, die Aktie zuletzt auch sehr, sehr schön gelaufen. Ist ja teilweise abgestürzt da bei den reziproken Zöllen von Trump in Richtung 130. In der Spitze dann erholt in Richtung fast 230, also mal 100 Euro draufgepackt. Jetzt zuletzt ein Rücksetzer. Nach so einem steilen Anstieg ist das kein Problem. Theoretisch könnte die Aktie sogar zurückfallen in Richtung 190, wobei schöner wäre, sie dreht im Bereich ja um die 210. Dann würde nämlich auch der Aufwärtstrend, den man ausgebildet hat, halten. Und anschließend muss sie dann halt nachhaltig über die 220, 225, 230, um frische Kaufsignale zu generieren. Fundamental traue ich der Aktie das zu. Charttechnisch muss man sehen, ob es noch einen Umweg untenrum gibt oder ob sie dann in Kürze nach oben durchzieht. Ja, und die Gewinnerseite, Süß Microtech, SMA Solar und Formicom. Süß Microtech hatte ich ja hier öfter negativ besprochen, als die Aktie noch deutlich höher stand. Das Problem war halt so, ich kenne Süß Microtech, wie gesagt, schon seit neuer Marktzeiten. Es ist schon immer eine sehr, sehr zyklische Aktie gewesen. Es gab teilweise Hypes um diese Aktie, da hat sie sich innerhalb kurzer Zeit vervielfacht und anschließend ist sie dann wieder in der Versenkung verschwunden, hat dann wieder Jahre gedauert, bis der nächste Hype kam und der letzte Hype war jetzt dieser KI-Hype mit den Maschinen von Süß Microtech, sollen eben spezielle KI-Chips hergestellt werden können, beziehungsweise die Hersteller von KI-Chips brauchen solche Maschinen und ich möchte das auch gar nicht in Abrede stellen, das habe ich auch nie getan, ich habe ja immer gesagt, dass da eine gewisse KI-Fantasie sicherlich korrekt ist und dass man die auch einpreisen kann, nur dadurch war die Aktie halt trotzdem keine 70 Euro und mehr wert, das hat mich dann tatsächlich so ein bisschen an Aixtron damals erinnert. Deswegen habe ich gesagt, die kann sich halbieren und mehr. Genau wie bei Aixtron. Aixtron hat sich dann damals mehr als halbiert. Süß Microtech in der Spitze auch mindestens halbiert, muss man sagen. War ja, wie gesagt, im Top über 70, im Tief da unten dann weit unter 30. Mittlerweile wieder berappelt, von den Tiefs schon wieder 50% gut gemacht. Alles in allem natürlich, wie gesagt, sehr volatil. Man muss aber auch sagen, gut, der Abwärtstrend, den man da zuvor ausgebildet hatte von den Tops aus, der ist jetzt so ein bisschen aufgebrochen. Das ist definitiv schon mal ein positives Signal. Aber es ist noch alles auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Und ja, die Bullen müssen jetzt eigentlich am Ball bleiben, müssen sie jetzt über 40 weitertreiben in Richtung 48 bis 50. Und dann muss man mal weiterschauen. Ich denke, da kann sie durchaus noch hinlaufen, aber viel weiter sehe ich sie dann nicht. Wenn sie tatsächlich weiterlaufen sollte und vielleicht noch mal Richtung 70, dann wäre sie wieder deutlich zu teuer. Also insofern muss man da definitiv aufpassen. Dann SMA Solar hatte ich auch richtig getroffen zu Kursen von 110 und mehr. Immer wieder negativ gesprochen, immer wieder gesagt, Vorsicht hier. Das hängt sehr stark daran, dass in den USA im Solarsektor Subventionen verteilt wurden, als gäbe es morgen keine Solarzellen und nichts mehr, als noch Joe Biden eben an der Macht war. Und ich hatte davor gewarnt. Grundsätzlich war es nämlich so, dass SMA Solar diese ganzen Subventionen, die ja schon lange gezahlt wurden, eigentlich nicht eingepreist hatte. Die Aktie lag am Boden und ist eigentlich nicht durchgestartet. Und irgendwann zog dann aber das Geschäft bei SMA Solar an. Ganz einfach deshalb, weil bei der Konkurrenz, bei den Wettbewerbern wie Enphase Energy und anderen SolarEdge eben alles ausverkauft war. Und dann hat man sich dann gesagt, ja okay, wir brauchen aber Wechselrichter, wo kriegen wir jetzt noch welche? Und da blieb eben SMA Solar noch übrig. Und dann hat man da bestellt und deswegen liefen die Geschäfte da plötzlich gut und die Aktie schoss dann nach oben. Das Management ist dann auch ein bisschen durchgedreht, hat angekündigt, Produktionsstandorte weiter aufzubauen, also neue Fabriken aufzubauen. Ich hatte damals davor gewarnt, dass wenn das durchgezogen wird, es sogar in einer Pleite enden könnte. Mittlerweile muss man sagen, das Management wurde getauscht, die Pläne wurden weitestgehend eingestampft, Gott sei Dank. Und insofern eine Pleitegefahr sehe ich bei SMA Solar nicht. Die Aktie hat sich dementsprechend zuletzt auch schon ein bisschen berappelt von den Tiefskursen im Bereich 10, 11 Euro, schon in Richtung fast 20 verdoppelt. Aber muss man auch sagen, charttechnisch kann die Aktie durchaus sich nochmal fast verdoppeln in Richtung 40. Also das wäre jetzt charttechnisch durchaus möglich und da wäre im Chart immer noch das Bild nicht besonders positiv, wenn es sich auch ein bisschen aufhellen würde. Aber fundamental ist das natürlich Quatsch. Also die Aktie ist definitiv auch keine 40 wert. Gerade wenn man sich auch anschaut, wie SolarEdge, wie Enphase Energy und andere dastehen. Also insofern sind hier aktuell eher die Zocker so ein bisschen am Werk. Und wie gesagt, kann durchaus sein, dass die sie noch höher zocken. Wohin genau, muss man sehen. Aber ich würde da definitiv nicht mitzocken, sondern erstmal abwarten, wie weit sie nach oben läuft. Und wenn sie tatsächlich bis 40 Euro es schaffen sollte, dann könnte man sie vielleicht nochmal auf die Lauer legen, um da zu shorten. Und der Tagesgewinner, die Aktie von Formicon, vor kurzem auch eingebrochen, ist ja ein Unternehmen aus dem Bereich Biosimilars. Das ist quasi Nachahmermedikamente, aber im Biotech-Sektor statt im Pharmasektor, wo man das Ganze ja schon länger kennt. Und ja, da gab es vor kurzem negative Meldungen, Preisdruck in diesem Sektor, auch in den USA. Donald Trump möchte ja die Gesundheitskosten oder die Kosten im Gesundheitssystem, so muss man es formulieren, senken. Und dementsprechend die Aktie, die zwischenzeitlich ja im Höhenflug war und teilweise bei 65 Euro und mehr notiert hatte, regelrecht abgestürzt, im Tief an der 20-Euro-Marke, mittlerweile wieder berappelt, von den Tiefskursen auch schon 40% erhöht. Da sieht man aber auch die Tücken der Prozentrechnung von 65 auf 20, da hat man etwa 70%, Pi mal Daumen, ich habe das nicht genau ausgerechnet, verloren. Jetzt hat man sich 40% erholt, aber man ist immer noch weit, also mehr als die Hälfte unter den Höchstkursen. Das ist eben das Problem der Prozentrechnung, wenn man so will. Und alles in allem würde ich dennoch sagen, interessantes Unternehmen, nicht uninteressant die Aktie, aber natürlich sehr spekulativ, quasi wie der Biotech-Bereich selbst auch, Biopharma-Bereich selbst auch. Und ja, nachdem die Aktie jetzt auch schon eine Rallye von 40% und mehr hingelegt hat, würde ich da vielleicht nicht mehr unbedingt noch auf den fahrenden Zug aufspringen. Aber wenn es nochmal deutlicher Rücksetzer geben sollte, in Richtung 24 Euro vielleicht, dann könnte die Aktie durchaus interessant sein. Zumindest mal für einen kurzfristigen Trade, vielleicht aber auch sogar für eine Investition. Ich habe in der Vergangenheit schon mit dem Management persönlich gesprochen auf der MKK in München, ist aber schon ein paar Jahre her, hat damals immer einen guten Eindruck gemacht und insofern, ja, die Aktie hat sich danach ja auch gut entwickelt, nur jetzt halt zuletzt dann nicht mehr. Und dann der TecDAX, heute mit einem Minus von 6,75 Punkten oder 0,17%, 3.936,19. Verliererseite SAP, Cancon, Hensoldt, habe ich schon in anderen Indizes besprochen, können wir uns daher sparen. Gewinnerseite Elmos Semiconductor, Süß Microtech und Formicon. Ja, bleibt eigentlich nur noch Elmos zu besprechen, auch ein Unternehmen aus der Chipbranche, sollte ja auch schon nach China verkauft werden, glaube ich. Das ist dann aber auch gescheitert, gab ja in der Vergangenheit mehrere solche Fälle, auch Aixtron, die waren ja quasi schon so gut wie nach China verkauft und dann hat Barack Obama damals Widerspruch eingelegt, weil er die nationale Sicherheit der USA dadurch gefährdet sah, weil Aixtron auch das US-Militär beliefert. Elmos, ja, die Chips, die man hier herstellt, ist ja aus dem Siemens-Konzern, glaube ich, hervorgegangen, sind jetzt nicht unbedingt die neuesten, aber das ist in der Branche oftmals so. Mein Papa hat ja zum Beispiel im Bereich Flugnavigation gearbeitet mit diesen Landeanflugsystemen, Instrumental Landing Systems, und da waren bis vor ein paar Jahren, jetzt zuletzt war mein Papa ja in Rente, bevor er dann gestorben ist, noch 386er-Prozessoren drin. Ganz einfach, weil die halt getestet waren und man da wusste, später der Pentium hat ja diesen Rechenfehler, dass die eben laufen. Und als mal so eine andere kaputt gegangen ist, rief er mich seinerzeit, wie gesagt, schon 10, 15, 20 Jahre vielleicht her, wo kriege ich jetzt noch einen 386er Prozessor? Ja, und ich meinte dann so im Museum oder vielleicht bei eBay. Und tatsächlich hat er dann für, ich glaube, $1,000 via eBay in den USA so einen Prozessor gekauft und konnte damit dann die Anlage, die ja eigentlich über 1 Million kostet, eben retten. Also insofern, solche alten Chips haben durchaus ihre Daseinsberechtigung, werden teilweise noch benötigt, aber eben kaum noch hergestellt. Elmos ist in diesem Bereich durchaus gut aufgestellt. Wenn man sich aber anschaut, in der Vergangenheit war die Aktie ja teilweise ein Highflyer, ist innerhalb kurzer Zeit hier im Jahr 2022 von 34 auf in der Spitze da oben über 90 Euro nach oben geschossen, also fast verdreifacht. Und seitdem geht es aber auch nicht mehr wirklich voran. Seitdem geht es eher seitwärts, tendenziell sogar abwärts, immer wieder mit starken Erholungen zwischendurch. Aber alles in allem, wie gesagt, ist das jetzt keine Chip-Aktie, die ich mir unbedingt ins Depot packen würde. Also da würde ich mir noch eher eine Infineon antun. Und wie gesagt, selbst da bin ich ja schon etwas vorsichtig. Ja, kommen wir damit noch zum US-Markt, der heute ja, wie gesagt, auch regulär gehandelt wurde. Der Dow Jones am Ende mit einem Minus von 1,11 Pünktchen, mehr oder weniger unverändert, eine rote Null. 42.761,76. Verliererseite Apple, Nike, Travelers. Auch hier weiß ich natürlich nicht, Dividendenabschläge möglich. Apple mit der Worldwide Developers Conference, WWDC oder WWDC, wie man auf Deutsch sagen würde, hat jetzt aber keine besonders herausragenden Dinge dort vorgestellt. Da war man etwas enttäuscht. Die Aktie heute 1,2% im Minus. Zuletzt hat Warren Buffett ja seine Position da mehr als halbiert. Ich habe schon in der Vergangenheit nicht mehr so ganz nachvollziehen können, warum so viele noch so begeistert von Apple sind. Klar, ich bin selbst voll veräppelt, was die Geräte hier alles angeht. Auch jetzt hier auf einem MacBook am Arbeiten, aber generell muss man sagen, die Innovationen fehlen da. Also was ist denn da jetzt in den letzten Jahren Neues gekommen? Sie waren innovativ unter Steve Jobs mit erst dem iMac, dann dem iPod, dem iPhone und dem Tablet halt. Aber wie gesagt, seitdem kam noch die Uhr dann, wahrscheinlich wurde die auch noch unter Steve Jobs zumindest begonnen zu entwickeln, aber im Prinzip wurde das ganze Erbe dann nur verwaltet. Das wurde definitiv nicht schlecht gemacht, gab auch ein bisschen Financial Engineering, gab Dividendenzahlungen oder gibt es bis heute natürlich und das hat man alles ganz gut gemacht, aber man braucht halt irgendwann wieder Innovation und da muss man vielleicht mal den CEO wechseln und einen Mann dort hinsetzen, der mehr Visionen hat, auch wenn man dann vielleicht zum Arzt gehen sollte, wie ein Bundeskanzler mal gesagt hat. Aber wie gesagt, das ist mir alles so ein bisschen zu unausgegoren bei Apple. Natürlich, es ist trotzdem ein Weltkonzern, der solide dasteht. Also die Aktie ist jetzt nicht irgendwie crashgefährdet oder dass man jetzt hier eine Halbierung erwarten müsste. Das ist alles ganz gut unterfüttert. Aber wenn man sich anschaut, wie Apple wächst, nämlich kaum noch, und dann die Bewertung, dann ist mir das alles zu teuer. Und deswegen Apple, auch im Bereich KI, hängt man eher so ein bisschen hinterher. Aber man muss auch aufpassen, in der Vergangenheit war es oft so, dass Apple zu Beginn solcher Trends hinterhergehangen hat, weil man erstmal beobachtet hat und dann am Ende war man der große Gewinner. Also nicht auszuschließen, dass das noch kommt. Aber aktuell, wie gesagt, bin ich da doch eher ein bisschen zurückhaltend. Dann Nike, aus meiner Sicht, wie gesagt, interessante Turnaround-Aktie. Der Turnaround scheint so ein bisschen begonnen zu haben. Die Aktie ist ja schon zuletzt etwas gestiegen. Die absoluten Ausverkaufspreise nach diesen reziproken Zöllen, die hatten wir ja zu Kursen im Bereich von 52. Zuletzt die Aktie schön gestiegen, hängt jetzt aber so ein bisschen fest. Auf der Unterseite 60, auf der Oberseite so der Bereich 63, 50, 64. Wenn es über die 63, 50, 64 gehen würde, hätten wir Kaufsignale, die die Aktie dann auch sehr schnell Richtung 70 und später $75 treiben könnten. Aktuell ist der Ausbruch nach oben aber noch nicht geglückt. Ja, und Travelers, ja, so ein Finanzkonzern, Versicherungskonzern in erster Linie, kennt man vielleicht auch von den Reisechecks früher und alles in allem auch eine Aktie, die eigentlich nicht so sehr beachtet wird, aber immerhin ein Dow Jones Wert ist und die zuletzt neue Allzeithochs geschrieben hat. Bei knapp unter 280 ist jetzt auch so ein bisschen zurückgekommen, so etwa $10 von den Allzeithochs, nicht ganz 5%. Vielleicht geht der Rücksetzer noch einen Tick tiefer, aber generell, wenn das so in dem Bereich 250 bis $260 geht, da könnte man hier vielleicht mal einen Fuß in die Tür stellen. Also das sieht nicht uninteressant aus und mittelfristig, solche Aktien sind natürlich dann auch Dividendenzahler und solche Dividenden entschädigen dann vielleicht auch, wenn man mal etwas warten muss, bis so ein Kurs dann anzieht. Die Gewinnerseite Walt Disney, Amazon, Boeing, Walt Disney. Es gab heute Meldungen aus dem Mediensektor, dass dort weitere Umstrukturierungen geplant sind. Ich glaube, Comcast war das in der Vergangenheit, die ja schon ihr Kabelgeschäft da abgespalten haben. Und das wollen jetzt andere eben auch so tun. Konkret Warner Bros. Discovery. Der Kollege Oliver Baron hat heute darüber gesprochen oder geschrieben. Und das regt natürlich so ein bisschen die Fantasie an, weil auch Walt Disney hat natürlich noch so ein Kabelfernsehgeschäft. Und da könnte es natürlich sein, dass Disney dem Vorbild der anderen folgt und das auch ausgliedert als eigenes Unternehmen vielleicht an die Börse bringt. Und das wäre für Disney sicherlich nicht schlecht. Generell muss man sagen, eigentlich wollte Disney ein guter Konzern, zuletzt leider so ein bisschen als Vogue Disney verschrien, weil man eben diesen ganzen Quatsch da mitgemacht hat. Jetzt in den USA, wo unter Trump das Ganze sich überdreht, wird man das wahrscheinlich sukzessive aufgeben, wie auch viele andere ja diesen ganzen Woken-Unsinn aufgegeben haben. Und das dürfte dann auch dazu führen, dass die Kunden die Filme, die Figuren wieder lieben und dann auch Disney wieder besser dasteht. Über kurz oder lang, man hat ja auch einen neuen, alten CEO und der macht, seit er zurückgekehrt ist, auch wieder einen recht guten Job. Dann Amazon, zweitgrößter Gewinner im Dow Jones. 1,6%, will 20 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren, glaube ich, waren es, investieren. Eigentlich müsste man ja sagen, ja, wenn die so viel Geld investieren wollen, dann ist das eher negativ. Aber da muss man eben sagen, im Bereich KI, da muss man natürlich mithalten mit dem Wettbewerb. Und da wird sowas erstmal aktuell noch positiv aufgenommen. Ob man damit dann in Zukunft irgendwann mal Geld verdient, muss man noch sehen. Aber aktuell muss da halt jeder dabei sein. Und Amazon macht da auch einen recht guten Job. Auch der Chefwechsel damals ist ja recht gut geglückt. Jeff Bezos ist ja da so ein bisschen ausgeschieden als CEO zumindest. Der ist natürlich weiterhin President. Also das ist ja in den USA nicht nur einfach Aufsichtsratschef, sondern der hat da noch ein bisschen mehr mitzureden. Und er ist natürlich auch Großaktionär immer noch, auch wenn er zuletzt Amazon-Aktien teilweise verkauft hat. Aber diese ganze Staffelübergabe, das hat relativ gut geklappt und der Konzern wird auch weiter gut geführt. Und das sieht alles in allem sehr konstruktiv aus. Und Amazon auch im Bereich der KI definitiv eine Hausnummer. Aber der Tagesgewinner, eine Aktie, die ich immer und immer wieder positiv besprochen habe, auch ein Kollege von mir, mit dem ich mich damals hier in der Nähe von Trier getroffen habe, der damals in Kryptos gehen wollte und dem ich dann gesagt habe, kauf vielleicht für den Anfang erstmal Aktien und ich hätte da eine für dich. Nämlich Boeing. Die Aktie war komplett ausgebombt aufgrund dieser ganzen Skandale, Absturz und so weiter. Aber man hat einen neuen CEO bekommen und dieser CEO macht einen guten Job. Der ist direkt mal in die Nähe der Fabriken gezogen, um da auch die Übersicht zu haben, was da genau passiert. Er hat sehr viele Dinge angestoßen und ja, der Konzern kommt nach und nach wieder auf die Beine. Man hatte so ein bisschen den Anschluss zwischenzeitlich sogar an Airbus verloren, was man sich mal vorstellen muss, an den großen europäischen Konkurrenten. Man hatte zwischenzeitlich auch nochmal die Probleme aufgrund von Trump und seinen Zöllen da mit China, die dann keine Boeings abnehmen wollten. Das ist aber mittlerweile auch wieder vom Tisch. Und alles in allem muss man sagen, bei Boeing läuft es immer besser, sowohl was das operative Geschäft angeht und das spiegelt sich dann auch im Aktienkurs. Die Aktie zuletzt im April nach den reziproken Zöllen nochmal ausverkauft wurden. Das hat ja den ganzen Markt damals getroffen. Das war auch so ein bisschen vielleicht blöd, weil der ein oder andere da vielleicht unglücklich ausgestoppt wurde. Da gab sie teilweise um 130 oder leicht unter 130 Dollar und seitdem zieht sie nach oben durch. Aktuell bei knapp unter 220, 217,51 heute der Schlusskurs und ich könnte mir vorstellen, dass das in Kürze dann ein Verdoppler wird, dass die Aktie also weiterläuft Richtung 240 und später dann 260 Dollar, was dann gegenüber diesen Ausverkaufskursen eben ein Verdoppler gewesen wäre. Und alles in allem, wie gesagt, Boeing, da bin ich nach wie vor der Meinung, dass die Aktie tendenziell eher zu günstig ist und man hier definitiv mal einen Fuß in die Tür stellen kann, insbesondere an einem schwachen Tag. Ja, dann der S&P 500, da wurden ja von vielen Analysten zuletzt die Kursziele massiv rasiert. Jetzt erhöhen sie alle wieder. Bei mir war das anders. Ich habe damals gesagt, man muss Ruhe bewahren und ich bleibe positiv. Und das hat sich dann auch im Nachhinein als richtig herausgestellt. Insbesondere auch im TAC-Service hat man das dann erleben dürfen. Klar, kurzfristig war das blöd und bei Hebelprodukten sind wir auch bei ein, zwei ausgenockt worden, unglücklich. Gerade PayPal war natürlich eine sehr dumme Nummer, wo wir 500% plus hatten mit dem Hebelprodukt und dann da unglücklich ausgestoppt oder ausgenockt wurden. Aber wir hatten vorher auch zumindest Teilgewinne mal mitgenommen. Also ganz so schlimm war es dann doch nicht. Und kurzfristig, wie gesagt, wurde natürlich auch das Depot in Mitleidenschaft gezogen. Aber generell haben wir das durchstanden und jetzt stehen wir halt gut da, sind fast wieder zurück an den alten Hochs. Und das Gleiche gilt halt für die US-Indizes und auch den S&P 500. Gewinner, Verlierer im S&P 500. Auf der Verliererseite Universal Health Services, PG&E und Edison International. Tatsächlich kenne ich die alle drei jetzt nicht besonders. Universal Health Services würde ich jetzt auch mal so in den Bereich US-Gesundheitssystem, vielleicht Krankenversicherung stecken, keine Ahnung. Die Aktie zuletzt schon eher schlecht als recht gelaufen, war noch vor ein paar Monaten, muss man sagen, Ende letzten Jahres bei 240, dann teilweise ausverkauft Richtung 155, dann berappelt Richtung knapp 200 und jetzt sind die Bären wieder am Zug. Übergeordnet muss man aber sagen, wenn man sich den längerfristigen Chart anschaut, sieht das nicht so schlecht aus, aber wenn das tatsächlich da der US-Gesundheits-Krankenversicherungsbereich ist, da gab es ja diesen Skandal um United Health. Also nicht verwechseln hier mit Universal Health, die ich jetzt bespreche. Und Humana und Co., die da auch natürlich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Also da muss man mal abwarten, wie es da weitergeht. United Health, um die andere Aktie mal aufzugreifen, die hat sich zuletzt so ein bisschen auch berappeln können, hat sich jetzt über 300 Dollar stabilisiert, aber ist immer noch fast eine Halbierung gegenüber den zwischenzeitlichen Höchstkursen. Und wie gesagt, die haben natürlich da Unruhe in den ganzen Sektor gebracht und tendenziell würde ich die Aktie auch nach wie vor nicht unbedingt anfassen. PG&E. Kenne ich so ein bisschen, glaube, kommen so aus dem Energiebereich, weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar Öl irgendwie in dem Sektor noch mit drin spielt. Auf jeden Fall die Aktie zwischenzeitlich auch etwas erholt, zuletzt dann wieder ausverkauft. Generell muss man aber sagen, übergeordnet, ja, läuft sie schon seit einiger Zeit nicht mehr gut. Ende vergangenen Jahres im November stand der Kurs noch bei knapp 22. Jetzt sind wir heute unter 15 gefallen. Charttechnisch war der Bereich so um 15 eine wichtige Unterstützung, die jetzt heute gerissen wurde. Also da stehen wir auch im Prinzip in einem neuen Verkaufs- oder Short-Signal. Und übergeordnet muss man auch sagen, war das jetzt auch keine Wunderaktie. Klar, in der Vergangenheit ist sie teilweise sehr, sehr gut gelaufen, gerade hier so in den Jahren 2016, 17. Da waren sie im Top über 70 Dollar, aber seitdem ist sie dann auch sehr stark abgestürzt, hat sich zwischenzeitlich mal so ein bisschen versucht zu berappeln, aber so richtig auf die Beine ist sie nicht mehr gekommen. Also da gibt es sicherlich auch interessantere Werte. Und Edison International sagt mir jetzt tatsächlich nichts, hat wahrscheinlich nichts mit Thomas Alva Edison zu tun, weil der war ja eher der Gründer von General Electric, die ja aktuell auch wieder auf dem aufsteigenden Ast sind, nachdem Larry Culp den Megakonzern da ja auf links gedreht hat und sanieren konnte. Der ehemalige Danaher-Chef, ja, Edison International auch zuletzt böse abgestürzt, muss man sagen, ist noch nicht so lange her. Im no nee, Dezember ist also kurz vor Weihnachten 2024, also vor ein paar Monaten, da stand die Aktie noch knapp unter 90, aktuell unter 50, also nicht ganz halbiert, aber hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Übergeordnet muss man sagen, ja, der Ausverkauf zuletzt war heftig, aber er hat den ganz langfristigen Chart zwar angenockt, aber noch nicht ganz ins Negative verkehrt. Wenn die Aktie jetzt im Bereich 50 Dollar sich stabilisieren kann, dann hätte sie zumindest im Big Picture die Chance auch wieder deutlicher anzusteigen. Aber wie gesagt, die Unternehmen kenne ich jetzt alle nicht so besonders. Die Gewinnerseite hingegen, die kenne ich alle drei. Advanced Micro Devices, AMD, war und bin ich natürlich kein großer Fan von. Ich bevorzuge nach wie vor Nvidia. Man muss auch sehen, Nvidia ist deutlich besser gelaufen. Natürlich auch in der Korrektur mit nach unten gezogen, aber mittlerweile im Prinzip schon die Verluste alle wieder aufgeholt und fast auf Allzeithoch. AMD hingegen hat sich auch gegenüber den Höchstkursen mehr als halbiert. Zuletzt natürlich dann auch berappelt, aber noch weit unter den alten Höchstkursen. Und generell bleibe ich dabei. Nvidia ist klar besser als AMD, sowohl von der Aufstellung her und so weiter, aber auch von der Aktie her. Und dementsprechend, ja, wer AMD spielen will, kann das gerne tun. Mein Favorit war und ist die Aktie nicht. Dann Regeneron Pharmaceuticals, das eigentlich ein Biotech-Wert, den ich sehr, sehr gerne gemocht habe, mit dem ich auch privat schon sehr, sehr viel Geld machen konnte, so muss man es an der Börse ja sagen. Aber seit einiger Zeit ist auch hier so ein bisschen der Wurm drin, was daran lag, dass die Aktie ja, Mitte, Ende vergangenen Jahres, so August 24, zu hoch geschossen war auf über 1200 Dollar. Und dementsprechend musste sie korrigieren. Und das Problem war, das erste war eine Übertreibung nach oben. Also 1200 Dollar und mehr war natürlich völliger Blödsinn. So viel war das Unternehmen dann auch nicht wert. Und deswegen gab es dann anschließend jetzt die Übertreibung nach unten. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie sich so im Bereich, ja, spätestens 550, 600 Dollar stabilisiert. Sie wurde zuletzt nochmal ausverkauft in Richtung 475, hat sich jetzt so ein bisschen berappelt. Aber die Bullen müssen jetzt natürlich am Zug bleiben. Sie müssen die Aktie zwingend, ja, über die 500er Marke haben sie schon mal geschafft, aber jetzt noch über die 525 und am besten sogar in Richtung 550 schiefen und dann so ein bisschen das auspendeln lassen. Dann wäre später auch eine nachhaltige Erholung drin. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Enphase Energy, habe ich ja eben im Zusammenhang mit SMA Solar schon so ein bisschen erwähnt. Auch hier eine Aktie, die böse abgestürzt ist. Kein Wunder. Zunächst der Hype aufgrund der Subventionen von beiden. Dann waren die Subventionen weg und man stand dann im Regen. Und die Aktie ist abgestürzt. Wie gesagt, wie viele Solarwerte, SolarEdge hat es beispielsweise ja noch härter erwischt. Zuletzt gab es auch nochmal negative Studien von Investmentbanken, die gesagt haben, ja, unter Trump, da werden die Subventionen noch weiter zusammengestrichen, das wird dann ein Blutbad im Solarsektor geben. Aber wenn man sowas hört, dann muss man immer sagen, dann ist die Stimmung meistens so negativ, dass der Boden nahe ist. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass wir den bei Enphase Energy schon gefunden haben. Die Aktie war vor kurzem ja unter 40 Dollar, jetzt wieder so im Bereich 43. Also kann durchaus sein, dass das nochmal angetestet wird oder wir sogar nochmal neue Verlauftiefs sehen. Aber wir sind derzeit definitiv näher an einem Boden als logischerweise an einem Hoch. Das Hoch war ja bei fast 350 Dollar. Und ja, nachdem die Aktie von den Hochs auf fast 90% verloren hat, wird sie langsam interessant. Also so der Bereich 35 Dollar, wenn sie da nochmal hinfallen würde, da sollte man sich das durchaus mal näher anschauen. Heute aber war sie auf der Gewinnerliste, der Tagesgewinner mit einem Plus von, wie gesagt, mehr als 5%. Und damit noch der Nasdaq 100, der heute 36,08 Punkte oder 0,17% zulegen konnte, war teilweise auch deutlich mehr im Plus. Zum Handelsende wurden ein paar Gewinne mitgenommen, unter der Marke von 21.800 geschlossen, was jetzt nicht ganz so schön war. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Shopify, Intuitive Surgical und AppLovin. Shopify muss man sagen, zuletzt auch wild gelaufen, die Aktie zwischenzeitlich ja schön erholt und dann mit den Zahlen so ein bisschen zurückgelaufen, wird dann aber immer wieder bei Rücksetzern auch gekauft. Charttechnisch eigentlich wunderschönes Setup. Ich glaube, Der Kollege Alex Paulus oder so hat da heute auch einen Trade irgendwie gestartet, bin ich aber nicht ganz sicher. Fakt ist, die Aktie muss nachhaltig über die $110, was sie zuletzt nicht geschafft hat, um ein Kaufsignal zu generieren. Dieses Kaufsignal hätte Potenzial bis etwa 135, wobei die 135 natürlich nicht im ersten Rutsch gleich erreicht werden. Zunächst mal sollte es wahrscheinlich dann Richtung 120, vielleicht 125 gehen und dann so ein bisschen auspendeln. Aber das sieht definitiv übergeordnet gut aus. Heute war Shopify aber auf der Verliererseite übergeordnet. Wie gesagt, bin ich aber hier für die Aktie bullig und kann den Trade, der da in Aussicht gestellt wurde, durchaus nachvollziehen. Dann Intuitiv Surgical, gab es auch eine Frage im Tag, warum die Aktie heute so stark im Minus war, teilweise ja fast 10% verloren. Und Grund war hier einfach eine Abstufung der Deutschen Bank. Die haben die Aktie von Hold auf Sell abgestuft, waren also zuvor schon nicht so begeistert und haben auch das Kursziel rasiert von 515 auf $440 und das hat zu dem Ausverkauf geführt. Auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen, dass die Deutsche Bank jetzt nicht mehr so super bullig ist, weil die Aktie halt schon sehr gut gelaufen war und auch sehr teuer war. Auf der anderen Seite, sie waren ja vorher schon nicht so begeistert, hatten ja schon nur ein Hold und warum man jetzt da mehr oder weniger motivationslos von Hold auf Sell abstuft und dann das Kursziel auch von 515 auf 440 senkt, wobei die Aktie nach den Kursverlusten sich ja heute wieder etwas berappeln konnte und am Ende bei 526,15 aus dem Handel gegangen ist, also im Prinzip leicht über dem alten Kursziel. Das erschließt sich mir nicht so ganz. Ich kann der Empfehlung insofern nicht folgen, als dass ich Intuitive Surgical positiver sehe. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass die Aktie noch mal ein bisschen zurückkommt, so wie sie das heute getan hat. Und der Bereich um oder vielleicht knapp unter $500, den würde ich interessant finden, um hier zuzugreifen. 440, ja, ausschließen kann man nichts, aber sehe ich jetzt aktuell eher nicht. Und dann AppLovin stand so ein bisschen unter Druck, ähnlich wie Robinhood, weil man darauf spekuliert hatte, dass AppLovin und auch Robinhood vielleicht in den S&P 500 kommen könnten. Der bleibt aber unverändert, das heißt, beide Aktien sind nicht reingekommen und dementsprechend Robinhood heute unter Druck und AppLovin natürlich noch etwas mehr unter Druck, zumal AppLovin zuvor ja auch sich stärker erholt hatte. Ich bleibe aber bei AppLovin übergeordnet nach wie vor skeptisch. Es gab ja eine Short-Attacke. Generell, Shortseller reden auch oftmals Unsinn, also so ist das nicht, aber was da vorgeworfen wurde, das war schon harter Tobak. Und wenn da nur ein bisschen von stimmt, dass man quasi auch Daten von Facebook, also Meta-Plattforms, wie sie jetzt heißen, illegal genutzt hätte und so weiter, dann kann das natürlich tatsächlich auch problematisch werden. Also da sollte man vorsichtig sein. Die Gewinnerseite ist Strategy, Advanced Micro Devices, AMD und Regeneron. Regeneron, AMD eben schon im S&P gesprochen, bleibt noch Strategy, die ehemalige MicroStrategy. Die hängen natürlich an den Kryptos, am Bitcoin in erster Linie und der hat zuletzt wieder Gas gegeben. Heute über die 108.000er Marke, aktuell sogar schon an der 109.000er Marke dran. Das sieht also bei den Kryptos tendenziell jetzt auch wieder gut aus, nachdem es Donnerstag vergangener Woche ja nochmal einen Einbruch gegeben hat. Da gab es dann auch schon wieder Fragen, ja, was ist denn jetzt schon wieder los? Aber solche Einbrüche gibt es halt bei den Kryptos immer. Woran das manchmal liegt, weiß man tatsächlich nicht. Das war jetzt auch kein so herber Einbruch. Ich habe am Freitag noch einen Newsletter geschrieben und habe dann nochmal versucht, die Leute zu beruhigen für Finanztrends. Und das hat sich jetzt auch ausgeteilt. Bitcoin, wie gesagt, bei knapp $109.000, Ethereum über der $2.600 Marke. Und generell muss man natürlich sagen, Altcoin-Season haben wir bisher noch nicht, aber die dürfte auch noch kommen. Und generell bin ich nach wie vor überzeugt davon, dass bei den Kryptos bald einiges nach oben gehen wird. Aber es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn, bevor es dann nach oben geht, nochmal so ein Auswasch kommt, wie es ihn zuletzt hier so ein bisschen gegeben hat. Und insofern war ich darüber gar nicht so unglücklich, zumal wichtige charttechnische Marken gehalten haben. Insbesondere Solana beispielsweise, hatte ich gesagt, unter 150 kann das so Richtung 142, 143 gehen. Da sollte es dann drehen. Genau da hat es gedreht. Also hält sich dann auch an die Charttechnik. Und wie gesagt, ich bin für die Kryptos alles andere als pessimistisch. Im Gegenteil, ich warte quasi täglich darauf, wann hier der große Bullrun, insbesondere auch der große Altcoin Bullrun beginnt und wir sind da bestens positioniert, gerade auch im TAC und werden dann überproportional sicherlich da auch Gewinne einfahren können. Ja, ansonsten gibt es zu den Kryptos aber jetzt auch nichts Besonderes zu sagen. Wie gesagt, heute ohnehin ein relativ langweiliger Handelstag insgesamt, weil eben in Deutschland Feiertag, in den USA jetzt auch nicht die Welt los war. Zum Handelsende im Nasdaq nochmal ein paar Gewinnmitnahmen, aber alles in allem, wie gesagt, hält sich das in Grenzen. Man sieht ja auch in den Indizes, die sich kaum bewegt haben, größtenteils. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Der Wochenauftakt war auf jeden Fall nicht schlecht, wenn auch noch hätte ein Tick besser sein können. Wenn es jetzt in den nächsten Tagen dann die Bullen weiter am Ruder bleiben, hält sich das Bild auf, insbesondere auch bei den Kryptos. Ja, und in diesem Sinne möchte ich dann auch die Verabschiedung heute kurz halten und sage an dieser Stelle wie immer nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer ihr euer Sascha Huber.